Wir finden im Alten Testament viele messianischen Verheißungen. Prophet Jesaja hat viele uns lieb gemacht. Und ich lese jetzt heute dieses Kapitel, das bei manchen von Ihnen vielleicht gar nicht so mit Advent verbunden wird und doch mitten hineingehört. Jesaja 62, Seite 713 in Ihren Bibeln. Jesaja 62, um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten. Wer sagt denn das? Sagt der ewige Gott und Herr, ich gebe Zion und Jerusalem nicht dran und nicht auf. Ich werde alles einlösen, was ich zugesagt habe. Ich will nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Als Baurat Konrad Schick im letzten Jahrhundert in das völlig verfallene Jerusalem kam, wo er schrieb, ich habe in ganz Jerusalem nicht einen Wagen gefunden, geschweige denn einen Schubkarren. So arm war Jerusalem, sogar noch das zerfallene Jerusalem. Und er sagte, ich war erschüttert über diese trostlose Steinwüste im Jerusalem her. Und dann sagte er, jetzt habe ich es erst begriffen, Gott richtet Jerusalem und macht schön. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land lieber Schatz oder liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann ein Mädchen heiratet, so wird dich dein Erbauer heiraten, freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereite dem Volk den Weg, macht Bahn, räum die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker, siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Und jetzt kommt die Zeile, die auch in unseren Adventsliedern immer kommt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Ich wundere mich jedes Jahr immer wieder neu, wie fast alle Leute mitmachen bei Advent und Weihnachten. Nun schimpfen die meisten Christen, bruddeln und sagen, das sei nicht recht, wie es die Leute machen. Aber immerhin, In unserer gottlosen Zeit, wo so viele auch mit dem christlichen Glauben brechen, man könnte ja Feiertage abschaffen und andere einführen. Neulich sagte einer, die Christen staunen selber viel zu wenig, dass nach 2000 Jahren nach der Geburt Christi sich kein Mensch auf der Welt eigentlich der Freude und dem Frieden dieses Ereignisses entziehen kann. Sie werden viele Kollegen treffen oder Nachbarn oder Freunde. Das ist eigentlich ein toller Anlass, mit denen drüber zu sprechen, was feiert ihr denn? Und sagen die, es ist ein Familienfest und das ist ein Tag der Stille und ich habe nicht zu arbeiten. Aber gehen Sie mal weiter bei der Werbung. Natürlich, man kann Weihnachten andere Inhalte geben. Weihnachten, das Fest der Düfte, stand auf einem Prospekt, Glanzprospekt mit all den herrlichen, kostbaren Damenparfums. Weihnachten, das Fest der Düfte, nicht? Interessant. Oder Weihnachten, das war am Samstag beigelegen der Zeitung, Weihnachten, das Fest der Sinne. Dann wurden sie angeboten, diese Eisweine und Kaviar. Weihnachten, das Fest der Sinne. Am meisten gefällt mir es immer noch, wenn der Metzger Reklame macht an der Scheibe. Weihnachten, da geht's um die Wurst. Wenn wir es doch benutzen würden, den Leuten sagen, warum Weihnachten so eine Strahlkraft hat, nicht wegen den Inhalten, die man jetzt allen dem Fest unterlegt, da muss man das Evangelium auslegen. Und Sie müssen das wissen, dass das der Grund ist, warum in unseren Tagen selbst gottferne Menschen etwas ahnen von dem großen Frieden, von der großen Freude. Und da dürfen Sie nicht gleich den Kopf hängen lassen und sagen, das verstehen die Leute nicht. Wir müssen es ihnen sagen und Gott muss ihnen das Verständnis schenken. Zunächst spricht Gott von seinem Kommen in eine verzweifelte und trostlose Welt. Advent und Weihnachten kann man nur verstehen, wenn man schwer resigniert und traurig ist. Komisch. Man müsste natürlich auch in Sonnentagen verstehen können. Nein, man versteht sich, dass man so auf dem Erfolgskurs und so erhaben und so gleichgültig gegen alles andere. Wann hat denn Gott seine große Adventsbotschaft verkünden lassen durch die Propheten? Er hat sie immer sagen lassen in den großen dunklen Stunden Israels, wo sie den Kopf hängen ließen, wo sie sagen, jetzt ist alles aus, jetzt gibt es keine Zukunft mehr. Wir haben uns den Weg verbaut und es gibt keinen Ausweg mehr. Vor ein paar Tagen hat es ein Kind im Kindergarten gesagt, mein Vater will auch nicht mehr leben. Das ist der Hintergrund, auf dem Gott seine Adventsbotschaft sagen lässt. Er kommt. Und Sie können das erleben und entdecken, wenn Sie jetzt in diesen Adventstagen Besuche machen. Bei kranken Leuten, bei Verzweifelten, bei depressiven Leuten. Dass die Traurigkeit immer zuerst mal oberflächlich. Ach, seitdem meine Mutter nicht mehr lebt, kann ich nicht mehr richtig Weihnachten feiern und jetzt kommt der Schmerz wieder hoch. Aber graben Sie tiefer. Dahinter liegt die ganze Sinnlosigkeit unseres irdischen Lebens. Wofür leben wir denn? Und wenn nur ein Stück zerbricht der Lebensinhalte, die wir uns selber geben, dann sind wir so leer und so verzweifelt. Frau Gerhard sagt das so schön in dem Lied, wie soll ich dich empfangen, da mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Adventsfreude kommt nur davon her, wenn man begreift, jetzt kommt Jesus, der Retter, der Heiland, der mich aus meiner Dunkelheit, aus meiner Finsternis herausführt, der mein Leben hell macht. Die Lieder, die wir singen im Gesangbuch, sind eine ganz große Hilfe und da war einer dieser Liederdichter in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In Königsberg, dort waren ja eine ganze Reihe von Dichtern zusammengekommen und sammelten sich unter der Führung des bekannten Volksliedichters Simon Dach. Es waren gelehrte Leute, die dort zusammenkamen. Weitgehend wurde Königsberg damals im Dreißigjährigen Krieg verschont, weil es gerade zwischen Polen und den Schweden einen Waffenstillstand gab. Und die Polen waren damals die Lehensherren von diesem Ostpreußen. Aber der Tod wütete. Und einer dieser Dichter hat bei seiner Einführung, er war Pfarrer in der Altrossgärtner Kirche von Königsberg, hat ein Adventslied gedichtet, das wir gar nicht mehr als Adventslied benutzen. Es war sein erster Gottesdienst in dieser Gemeinde, wo er seinen Dienst antrat, und er wollte es für die Gemeinde gleich klarstellen. Und er hat dieses Lied gedichtet: Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Ich weiß kein anderes Ziel. Ach, such doch den, lasst alles stehen. Das ist Adventsbotschaft. Und es war dieser Georg Weisel, der das andere Adventslied uns geschenkt hat, das Sie gerade gesungen haben: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Die haben es damals noch begriffen in ihrer Welt, dass das Kommen Jesu ist die große Zukunftshoffnung, die wir haben in der Hoffnungslosigkeit der Welt. Bloß hat Georg Weisel erleben müssen, dass man sein Lied Macht hoch die Tür nicht singen konnte. Es war keine passende Melodie da. Und erst 62 Jahre später haben es ausgerechnet hallische Pietisten diesem Lied. Die anderen sagten zunächst eine unpassende Melodie, diese bewegte Dreiviertelmelodie gegeben, nach der wir es heute so gern singen. Und man kann sagen, das ist das bekannteste Adventslied geworden. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, die er offen ist. Siehe, der Herr lässt es hören bis an der Welt enden. Das ist eine Botschaft, die rund um die Welt geht. Der Herr Jesus will einkehren bei dir und will seine große Freude mitbringen. Jetzt gucken wir wieder rein. Um was geht's? Was will er denn machen, dieser Herr, wenn er bei uns einzieht? Er will sein Heil aufrichten. Er will seine Gerechtigkeit sichtbar machen. Nun denken wir ja bei Gerechtigkeit immer an den Polizisten, der ein Strafticket ausstellt, oder wir denken an ein Gericht, das Gerechtigkeit übt, wir denken an Gesetze. Was ist denn Gerechtigkeit, wenn Gott das immer gebraucht? Gottes Gerechtigkeit heißt doch, dass er uns bis ins Detail unsere Sünden nachrechnet. Nein! In der Bibel hat es noch einen ganz anderen Klang. Martin Luther in der Reformation entdeckt und im Römerbrief umschrieben, das ist die Güte Gottes, mit der er uns die Schuld durchstreicht. Er macht uns gerecht. Das ist nicht eine verurteilende Gerechtigkeit, sondern die große Liebe Gottes, wie er einem sündigen, versagenden, schuldigen Volk die ganze Rechnung einfach durchstreicht und sie freispricht. Und so ist hier gebraucht. Weltweit soll man sehen, wie Gott mit Israel umgeht. Was ist das Heil? Sie kennen es doch etwa aus der Geschichte, als Jesus im Haus des Zöllners Zachäus einkehrt. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Warum denn? Weil Gott die Sünde nicht anrechnet, sondern vergibt. Ja, anders kann man nicht Advent feiern. Es geht tatsächlich um ein Erkennen, dass ich vor Gott dastehe mit einer Schuld, die ich nicht bezahlen kann. Ich meine, immer wieder, die Christen sind halt viel zu schüchtern. Sie sagen gar nicht offen vor den Menschen, was die große Freudenbotschaft ist. Die haben immer Angst, auch die Menschen verstehen es nicht. Warum sprechen wir nicht mehr davon? Gerade im Jesaja-Buch steht doch das Heil, das kommt, im Zusammenhang mit dem leidenden Gottesknecht. So wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen so schlagen, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und wenn Sie auf dem Ölberg stehen und auf dieses Stadtbild herunterblicken, das die Bibel so schön poetisch Tochter Zion nennt, mitten in dieser Stadt, da war der Hügel Golgatha, wo Jesus sein Leben gab für die Schuld der Welt. Und das ist der Grund, warum weltweit Advent und Weihnachten gefeiert wird, weil es anders keine Erlösung gibt, weil es anders keine Möglichkeit gibt, alte Schuld loszukriegen. Man kann sie nicht anders bewältigen, als nur dort in diesem Grab unter dem Kreuz Jesu zu versenken und frei zu werden. Ach, das ist herrlich. Über Jerusalem, über der Tochter Zion soll das sichtbar werden. Darum das Lied, freu dich, Tochter Zion. Gott will vergeben, Gott will heilen. Und wenn Sie nicht in diesem Weihnachtsfest und in diesen Adventstagen das Kommen Jesu so entdecken und erfahren, bleibt es leer und bleibt es arm und bleibt es traurig. Das ist die große Freude. Da bist du mein Heil gekommen und hast mich froh gemacht. Du bist gekommen in mein Leben hinein mit der Traurigkeit, aber hast mir diese herrliche Zusage gegeben. Wir gehören dir. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Jetzt wird es größer, als man es überhaupt beschreiben kann. Um was von Jerusalem handelt sich. Ganz ähnlich, so wie Jerusalem zerfallen war damals unter der Türkenherrschaft im letzten Jahrhundert, wo es in Jerusalem kein Geschäftsleben mehr gab, gar nichts Funktionierendes, kein Postamt, keine Bank, eine heruntergekommene Stadt, so war es damals, als die ersten Gefangenen aus Babel zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Es lagen lauter Trümmer da. Die Leute waren verzweifelt und sagten, na doch, alles gar keinen Wert mehr, da wieder anzufangen, zu bauen. Und dann sagt Gott, sagt der Tochter zu mir, mein Heil kommt und ich will noch einmal anknüpfen an die alte Segensgeschichte. Was Gott angefangen hat, das wird er vollführen bis zu seinem letzten Tag. Und du kannst dich drauf verlassen. Und wie Gott das zu Ende führt, aus diesem Rest von wenigen Rückkehrern, ein kleiner Haufen Menschen, armselig und kümmerlich, das war noch die Gemeinde Israel, macht Gott, was macht er? Ein Stirnband. Er macht aus dir einen Ring an die Hand. Du wirst ein Schmuckstück Gottes werden. Wissen Sie, was Gott aus Ihrem Leben machen kann? Wo Sie verzweifeln, wo Sie versagen, lassen Sie doch mal Gott ran. Er will doch Ihr Leben umkrempeln. Er ist doch der Macher, er ist doch der Schöpfer. Du wirst nicht mehr heißen, die Verlassene, die Sitzengebliebene, die niemand will, über die alle den Kopf schütteln. Obwohl Israel doch dieses Gericht sich selber eingebrockt hat. Sie waren doch untreu und ungehorsam. Und Gott muss sich erbarmen. Da sagt der Jesaja mal vorher, ach, ihr denkt an die Mutterliebe. Es kann vielleicht noch irgendwo passieren, dass mal eine Rabenmutter ihr Kind vergisst. Ich kann dich doch nicht vergessen, Israel. Ich habe dich doch in die Hände gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Und Gott wird sein Volk Israel nicht loslassen. Das gilt über Israel, das gilt aber auch über uns, die wir zur neuen Gemeinde gehören dürfen. Gott will dein Leben schön machen. Das kommt oft vor, dass wir durch Schuld unser Leben zerstören. Und dann sagt Gott, wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut. Es ist ja unserer Zeit heute gelungen, selbst die reine Brautliebe noch in ihrer ganzen schönen, hohen Erwartung zu entzaubern und zu einer Alltäglichkeit zu machen. Sie ahnen noch, was reine Brautliebe ist. Wie sie einer Freude auf den Hochzeitstag. Dann gehört mein Schatz mir. So freut sich Gott auf dich, wenn er dein Leben umwandelt. Was hat Gott in der Christenheit schon gewirkt und getan? Was hat er aus dem Leben von schuldigen Menschen gemacht? Wissen Sie, dass bei Gott kein kaputt bleibt. Er kann heilen und zurechtbringen. Lassen Sie doch ihn, den Heiland, in Ihr Leben, dass er Sie neu macht. Und wie er Sie lieb hat, wie er Sie trägt, wie er Sie umwandeln will. Bei Gott gibt es keine unnütze Stunde. Und auch kein Lebensabschnitt ist wertlos, auch bis ins hohe Alter hinein, auch wenn sie schwach werden. Gott will aus ihrem Leben einen Glanz hervorleuchten lassen. So, wie heißt da, dass dein der Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und dein Heil brenne wie eine Fackel. Und dann macht Gott noch was. Er stellt Wächter auf die Mauern Jerusalems. Was sollen die denn tun? Wächter müssen beobachten, dass nichts passiert. Schutz für die Stadt, das stimmt. Gott hat Wächter bereit und der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Aber die Wächter auf den Mauern haben eine ganz besondere Aufgabe. Sie sollen Gott erinnern. Ja, aber Gott ist doch nicht vergessen. Nein, aber sie finden das oft in der Schrift. Obwohl Gott ja gar nichts vergessen kann. Steigt Gott so weit herunter in unser Denken. Und er passt sein Heilshandeln uns vergesslichen Menschen an. Und er sagt, ich lege mein Heil in eure Hand, ihr dürft mich dran erinnern. Und er stellt die Wächter auf die Mauern Jerusalems, die als wichtigsten Dienst nur dieses haben, zu Gott zu schreien, die Gott erinnern sollten an die großen Zusagen und Verheißungen. Das sind all die großen Worte. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Sie sollen Gott dran erinnern und dürfen sagen, Herr, du hast gesagt und jetzt mach's auch. Ich brauche das morgen, wenn ich in die Prüfung gehe. Ich brauche deinen Beistand in meiner Familienkrise. Ich will das Feld dir überlassen, ich verlasse mich auf dein Wort. Das ist wie wenn Sie einen Scheck ausfüllen und Ihren Namen reinschreiben und einen Geldbetrag einsetzen. So dürfen Sie es machen mit den Zusagen, weil Gott sagt, erinnere mich doch dran. Gönnt Gott keine Ruhe. Tretet forsch auf. Und Jesus hat es noch einmal bekräftigt mit jenem Gleichnis von der bittenden Witwe, die dem Richter auf den Wecker fällt. Also, so darf ich doch nicht predigen. Das wäre gotteslästerlich, wenn ich sage, so soll man beten. Aber so hat es Jesus gesagt. Gönnt ihm keine Ruhe und betet ohne Unterlass, ruft doch dazu. Und Sie wissen, dass unser Tun nur dann Verheißung hat, wenn die Verheißungen Gottes dahinter stehen. Wir haben also ein ganz verlässliches Instrument in der Hand. Wir sollen mehr Bibel lesen. Wenn Sie Ihre Bibel nicht kennen, wissen Sie auch nicht, was Sie beten sollen. Und wenn Sie nicht beten, hat all Ihr Schaffen und Wirken keine Verheißung. Aber Gott will erinnert sein und er will das einlösen, weil er sein Volk retten will. Ich dachte, was wäre das, wenn wir in einer Zeit der großen Gottlosigkeit und des Abfalls vom Glauben wieder mutig so angehen und sagen, Herr, du willst doch, dass allen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt lassen wir dir keine Ruhe und wir fordern das. Und so wollen wir Zeugen für dich sein. Du hast es in deinem Wort so herrlich gesagt und streichen Sie es in Ihren Bibeln an, dass Sie es immer finden in den Krisenzeiten, wo die großen Verheißungsworte Gottes sind. Betet doch, ihr habt doch eine Zusage, ein verlässliches Fundament eurer Fürbitte. Tag und Nacht dürft ihr rufen und Gott will von uns gebeten sein. Und es geschieht so wenig, weil wir so wenig erbitten. Und noch das Letzte räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Das kennen wir aus der Botschaft vom Johannes dem Täufer, macht den Weg eben, dass der Messias kommen kann und Einzug halten kann. Es geht bei diesem Weg sicher noch um was anderes. Es geht darum, dass viele in Babel geblieben sind und gar nicht nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Und sie glaubten gar nicht mehr, dass das eine Verheißung hat. Ach, das erinnert mich so an unsere Zeit heute, wo viele Menschen noch von Ferne kennen das Evangelium und sagen, das haben wir alles mehr gehört. Sie erwarten nichts mehr und dass das wirklich und buchstäblich so von Gott eingelöst wird, das kann doch gar nicht sein. Jetzt sagt Gott, ich mache euch zum Modell. Ich will euer Licht und eure Gerechtigkeit weit hinausstrahlen lassen, dass es die Heiden sehen sogar. die Völker, die den Gott Israels gar nicht kennen. Und so hat es Gott wirklich gemacht. Da heißt es, Vers 11, siehe, der Herr lässt es hören bis an der Weltende, bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, dein Heil kommt. Heute möchten wir umgekehrt sagen, wir dürfen es natürlich der Tochter Zion sagen. Es gibt ja immer wieder Kirchenführer unter uns, die wollen uns das verbieten und sagen, Christen hätten kein Zeugnis an Israel. Wir wollen es mit allem Vorbehalt tun. Aber wir müssen es auch der Tochter Zion sagen, euch fehlt noch das Allerbeste, bis ihr den Heiland Jesus kennt, so wie es unserem Leben fehlt. Und es soll eine große Freude sein über dem, was andere bei uns sehen. Jetzt ist so wichtig, dass bei uns die Gerechtigkeit Gottes anbricht, dass Gott unser Leben von Grund auf erneuern kann, dass unser Heil, das Heil, das Gott schafft, in unserem Leben sichtbar wird für die anderen. Dass die anderen glücklich werden und sagen, da wollen wir auch her, das ist ja wunderbar, die Freude, das wäre schön, wenn unsere Advents- und Weihnachtsfreude, unser Warten auf Jesus, viele um uns her anstecken würde. Amen.